Ja. Und die Erde ist eine Scheibe. Wenn wir das heute sagen, dann bewegen wir uns im Reich der lapidaren Redewendungen und sind ganz locker dabei, weil die Welt natürlich rund ist und nicht Mittelpunkt des Universums. Seit Galileo Galilei ist das bewiesen. Aber er, der italienische Mathematiker und Astronom, er geriet damals in schlimmsten Konflikt mit der Kirche und mit der damals gesetzten Weltanschauung. Ja, und beim Anblick der angedrohten Folterinstrumente unterwarf sich Galileo Galilei der Inquisition und widerrief sein Wissen. Wir kennen die Geschichte und Bertolt Brecht hat sie verarbeitet in seinem Drama Leben des Galilei. Es geht um die Beziehung zwischen Wissenschaft und Macht und nicht zuletzt auch um das Wort Verantwortung. Die Verantwortung, die Wissenschaft hat vor der Gesellschaft. Letztlich ja ein brandaktuelles Thema und das hat sich jetzt die Regisseurin Alice Buddeberg vorgenommen am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Und ich frage mich, wie ist das nun gelungen und wie gut funktioniert die Musik von Hans Eisler im Jahr 2025? Die gehört ja auch dazu. All das kann ich jetzt und ich freue mich, Frank Dietschreit fragen, denn er war gestern Abend bei der Premiere. Guten Morgen, Frank.
Moin.
Moin, moin. Ja, schön kurz. Brecht hat ja sein Stück mehrfach umgearbeitet. Welche Fassung benutzt denn jetzt die Regisseurin Alice Buddeberg?
Ja, ich würde mal sagen, ihre ganz eigene Fassung. Also sie hat diesen 130-seitigen Text, der ja auch manchmal ein bisschen ausufert, auf, würde ich sagen, gute 40 Seiten zusammengebastelt, hat die Handlung gestrafft, ein paar Figuren rausgeworfen und interessiert sich wirklich nicht so sehr für die ganzen Debatten über Kirche und Macht und Vernunft, sondern mehr für den Genussmenschen Galilei, der ja auch nur ein Mensch wie wir alle sind und dann auch mal Angst und Furcht hat und nicht immer nur auftrumpft mit Wissen. Diese drei Versionen, die Brecht geschrieben hat, die unterscheiden sich ja auch nicht wesentlich, sondern vielleicht darin, dass sie so diese Debattenkultur immer mehr zuspitzen im Grunde von Jahr zu Jahr. Also die erste Fassung von 1939, die wurde 1943 in Zürich dann aufgeführt. Die hat er geschrieben, hat Brecht geschrieben, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass Otto Hahn jetzt die Spaltung des Atoms gelungen ist und jetzt Hitler Deutschland womöglich in der Lage wäre, die Atombombe zu bauen. Und die zweite Fassung hat er dann im Exil in Los Angeles geschrieben für eine Auffassung 1947. Da war die Atombombe schon am Machen und hat schon Hiroshima und Nagasaki zerstört. Und die Wissenschaft musste irgendwie ja Stellung dazu beziehen, was eigentlich mit ihrem Wissen passiert ist. Und die letzte Fassung dann fürs Berliner Ensemble in der DDR-Zeit 1956 hat er sie geschrieben, nicht mehr selbst aufgeführt. Er ist darüber gestorben, das hat dann Erich Engel gemacht. Da hat er in einem Kommentar auch nochmal festgehalten, dass er die Erfinder der Atombombe wirklich für Verbrecher und soziale Versager hält. Aber seitdem steht natürlich auch die Frage im Raum, ob nicht dasselbe auch ein bisschen auf Brecht zutrifft. Der ja, wie Galilei, der sich ja der Macht der Kirche unterwirft, auch Brecht den Machthabern der DDR angedient hat, um in Ruhe am BE weiterarbeiten zu können.
Genau, wir müssen aber vom BE jetzt zum Hans-Otto-Theater kommen. Und meine Frage ist ja, Alice Buddeberg, nimmt sie diese Kritik, die eben auch an Brecht da war, nimmt sie die in ihrer Inszenierung auf?
Ich habe mich gewundert. Sie macht das wirklich. Und Echt? Sie macht das von Mal zu Mal und von Minute zu Minute im Grunde mehr. Also sie geht auf dieses schwierige Terrain und schießt Pfeile wirklich auf Brecht ab, der ja zwischen Pathos und Opportunismus immer so hin und her geschwankt ist. Also die legendäre Brecht-Gardine wird auch ziemlich häufig veralbert. Die wird manchmal so über die Bühne gezogen und ist ja das Netz wenn Galilei mit seinem Schüler Andrea einfach mal Federball spielen will. Oder wenn die Dramenfiguren sozusagen sich selber verfremden, aus ihrer Rolle treten, vor die Brecht-Gardine und dann Texte, Fremdtexte von Margarete Steffin, der Brecht mit Arbeiterin sprechen, über Exil, über den Krieg, der kommen wird, über Heimatlosigkeit, auch Texte von Brecht selber aus dem Arbeitsjournal zum Beispiel, aus den Flüchtlingsgesprächen. Da wird sozusagen eine zeitlose Aktualität von Krieg und Vernunft und Macht und Herrschaft und Wissenschaft hergestellt und sozusagen in die Gegenwart und über Brecht in die Gegenwart geschmuggelt. Das ist sehr interessant. Und wenn Galilei dann, wenn ihm die Folterinstrumente, du hast ja auch schon angedeutet, gezeigt werden und er seine Überzeugung abschwört im Laufe des Dramas und sich der Dummheit unterwirft, um seine Haut zu retten, um in Ruhe weiterarbeiten zu können, dann trägt er nicht mehr diese sportliche Schlabberkleidung, die er sonst die ganze Inszenierung trägt, sondern plötzlich die kragenlose Lederjacke, die wir von Ollen Brecht kennen.
Jetzt gibst du uns schon so ein paar Bilder und das wäre auch meine Frage. Du sagst, ein Streit von der Vergangenheit bis ins Heute. Sag was zu Ambiente und zu Bühnenbild.
Zeitlos, leer, ganz leer, ganz schwarz. Das ist sozusagen ein schwarzes Loch ohne Zeit und Raum, das uns alle einsaugt, wo die Menschen sozusagen ihr Innerstes nach außen kehren. Da hängen an so einem Gerüst unterm Bühnenhimmel ein paar Scheinwerfer wie Sterne, die mal an- und ausgehen. Es gibt so eine glühende Scheibe, auf der man, die kommt dann auch mal runtergeschwebt. Da kann man drauf dösen, lieben, sterben, alles Mögliche. Und Guido Lamprecht ist wirklich ein wunderbarer Galilei. Der beherrscht alles und alle Töne. Der beherrscht auch diese schwarze Leere. Der balanciert mit seinen astronomischen Erkenntnissen. Und wenn diese religionsphilosophischen Debatten ihm zu viel werden und diese ganze kirchliche Gedöns, dann ist er wie so ein beleidigtes Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Also das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, ängstlich, überheblich, arrogant, pathetisch ohne Ende und dann wieder zieht er den Schwanz ein, wenn es mal wirklich schlimm wird. Es gibt bei ihm, wie bei allen anderen auch, es gibt kein Gut, kein Böse, es gibt kein Falsch, kein Richtig. Die Liebenden betrügen sich, die Wahrheit wird verkauft für eine schöne Lüge. Also es ist schon eine Inszenierung, die wehtut, die nicht immer was mit Brecht zu tun hat, aber die doch sehr unter die Haut geht, muss ich sagen.
Das hören wir gern. Ich habe ja nur noch gefragt, was macht denn der Eisler da? Geht der auch unter die Haut?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Was macht der Eisler? Der kommt im Grunde kaum vor. Es gibt Pop und Jazz, hört Galilei sehr gerne, wenn er seinem Schüler mal wieder vorführt, wie das so alles mit den Gestirnen und Sonnenflecken und so funktioniert. Einmal kommt Eisler kurz vor, da hat er sozusagen einen Gastauftritt. Da sitzt dann Jörg Date am Klavier, stolpert sich so ein bisschen durchs Eisler Noten gestrüppt und meckert so ein bisschen dabei über diese holprigen, blöden Texte vom Ollen Brecht. Und Galileos Schüler Andrea zieht dann dieses Klavier wutschnaubend über die Bühne und meckernd, als wäre es sozusagen der Wagenkarren der Ollen Mutter Courage, die ihre Kinder ja auch an den Krieg verkauft hat. Also das ist eine sehr kluge Brecht-Persiflage im Grunde, sehr nachdenklicher Abend, anregend und sehr oft auch wirklich toll dreiste Schauspielkunst.
Frank Dietschreit war das über, ja, im modernen Gewand, das Leben Galileo Galilei. Regisseurin Alice Buddeberg hat es inszeniert am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Nächste Vorstellung ist dann morgen, Achtung, 17 Uhr im Großen Haus. Karten gibt's ab 16.50 Uhr.